Nordwestpassage.
Um die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland zu erkennen, genügt gegenwärtig der Blick nach Westen. Auf die Ankündigung hin, länger buckeln zu müssen und dabei immer noch Jahre weniger als in Deutschland üblich, gehen millionenfach Leute auf die Straße, bestreiken den Betrieb, die Uni oder die Schule, blockieren wichtige Verkehrsadern, knipsen bei Reichen den Strom ab und immer wieder brennt irgendwas. Aufgerufen haben unter anderem alle relevanten Gewerkschaften, obwohl es um keine Tarifverhandlungen oder dergleichen geht. Auch das markiert einen Unterschied. Würde solche Art Streik hierzulande doch als politischer Streik illegal sein. Und das möchte natürlich eine Gewerkschaftsführung nicht, die leider allzu oft durch Sozialpartnerschaft als durch Klassenkampf von sich reden macht. Wobei fairerweise gesagt werden muss, eine derart passive Basis ermöglicht erst diese Zustände. Für radikale Linke ist Frankreich daher in jüngerer Zeit wieder vermehrt Sehnsuchtsort und Projektion zugleich. Es waren sicherlich die monatelang militanten Auseinandersetzungen rund um die Verschärfung der Arbeitsbedingungen 2016 oder die Entstehung der Gelbwestenproteste, die viele aufmerksam machen ließen. Aber natürlich liegt das Interesse auch weiter zurück. Und bis heute bilden die Pariser Kommune von 1871 oder der Mai 68 wichtige Eckpfeiler einer gegen den Strich gebürsteten Geschichte. Sie sind bis heute weitaus fester verankert in der französischen Gesellschaft als die Novemberrevolution oder der Ruhraufstand in Deutschland. Kämpfe wie Antifaschismus oder Klimaschutz scheinen hingegen in Deutschland eine hohe Relevanz zu genießen. Themen, die, wie alle das Leben betreffend, logisch mit der sozialen Frage in Verbindung stehen, doch häufig abgekoppelt davon betrachtet werden. Es gibt erste zarte Berührungspunkte, wie das gemeinsame Auftreten von Fridays for Futures und Streikende im ÖPNV oder feministische Demos und Streikende im Bereich Erziehung, aber sie stehen noch am Anfang und sind bereits jetzt Attacken von Lobbyverbänden der Bosse ausgesetzt. Gut so und ein Zeichen für den richtigen Weg. Bei all der Lobhudelei sollten jedoch starke Wahlerfolge rechtsradikaler Parteien in Frankreich nicht außer Acht gelassen werden. Auch hinsichtlich rechter Theoriebildung gilt Frankreich als wichtiger Bezugspunkt. Doch auch hier scheint der Blick auf die soziale Frage eine wichtige zu sein. Nur eben völkisch beantwortet und letztlich dem Kapitalismus gegenüber nur scheinbar antagonistisch. Was ist nun aber dran am widerständigen Frankreich? Liegt es im Blut des sich ewig auflehnenden Galliers? Oder sind die Ursachen nicht eher historisch, strukturell oder anderweitig begründet? Heißt, von Frankreich lernen, kämpfen lernen? Und wenn ja, wo genau sollte angesetzt werden? Alles Klischee oder Klassenkampf? Darüber sprach ich mit Ander von der französischen Union Communiste Libertaire und Peter von der anarchistischen Organisation Die Plattform Ruhr. Viel Spaß beim Hören. Hallo Peter und hallo Andrea. Schön, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, mit mir über das Verhältnis Deutsche Linke schauen voller Sehnsucht auf Frankreich zu sprechen und was davon stimmt, woraus kann man wirklich etwas Sinnvolles lernen, was ist vielleicht aber auch eher Klischee. Das würde ich ganz gerne heute mit euch bequatschen und natürlich würde ich auch ganz gerne nochmal kurz auf die laufenden Proteste gegen die Rentenreform eingehen. Aber bevor wir zu all dem kommen, würde ich gerne euch erstmal bitten darum, euch kurz vorzustellen. Vielleicht fängst du an und danach kann Peter sich ja kurz vorstellen.
Ja, also guten Tag. Ich bin Ander, wie gesagt, und ich ich spreche ja aus Frankreich. Bin früher sehr viel bei der anarchistischen Bewegung aktiv gewesen. Auch im Queer-Milieu bin ich auch ein bisschen aktiv. Organisatorisch bin ich auch Teil der Gewerkschaft Solidär gewesen. Und militant bin ich jetzt nicht mehr so viel, aber trotzdem schon ein bisschen.
Ja, dann mache ich mal weiter. Auch von mir, hallo an alle Zuhörenden. Mein Name ist Peter, ich bin Anfang 20, ich komme aus Dortmund und ich bin aktiv bei der Plattform, bin da militant, ich glaube, das ist das, was Ander meint, also als politische Organisation, das ist meine politische Heimat, also die Anarcho-Kommunistische Föderation, bin seit so ungefähr 4 Jahren jetzt in der anarchistischen Bewegung aktiv. Und mein Aktionsschwerpunkt und Lebensmittelpunkt ist eben das Ruhrgebiet und hier bin ich vor allem aktiv gewesen, vor allem in der Klimabewegung und jetzt verstärkt auch in so Nachbarschaftsarbeit im Zuge der Krisenproteste.
Okay, super, vielen Dank. Ja, ich würde am Anfang gleich mal wahrscheinlich auch mit Dingen kommen, die vielleicht auch als Klischee gelten können, aber die ich ganz gern mit euch diskutieren würde. Und zwar wird ja jetzt auch momentan wieder viel mit großem Neid nach Frankreich geschaut. Frankreich als ein Land, wo massenhaft Proteste getragen werden, sowohl gewerkschaftlich als auch außergewerkschaftlich sehr viel militanter geführt werden und da natürlich immer aus einer deutschen Perspektive eben großer Neid vorhanden ist, weil man all diese Dynamik dann hierzulande vermisst. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt nicht nur eine Sache der jüngeren Geschichte ist, denn für meine Begriffe, so wie ich da jetzt zuletzt auch drauf geschaut hatte oder wo bei mir auch das Interesse gekommen ist, wie sicherlich auch bei anderen eher jüngeren Leuten, war sicherlich auch eine Initialzündung die Proteste 2016 oder dann eben die Proteste der Gelbwesten, die dann schon dafür geführt haben, dass man dann doch nochmal genauer und vermehrt nach Frankreich schaut. Aber man kann natürlich auch in der Geschichte noch viel weiter zurückgehen. Natürlich im Großen und Ganzen auch die Französische Revolution, aber auch eben Ereignisse wie die Pariser Kommune oder der Pariser Mai oder der Mai 68, die gelten ja nach wie vor immer als auch heute noch Anhaltspunkte für utopische Entwürfe. Und ich würde gerne jetzt mal von euch wissen, teilt ihr erstmal diese Einschätzung, dass es so ein Sehnsuchtsort ist für deutsche Linke oder würdet ihr sagen, da gibt es vielleicht aber auch einiges, was gar nicht so stimmt, was man vielleicht doch auch vermehrt kritisiert und vielleicht dann doch einiges, was da auch vielleicht theoretisch artikuliert wird, hierzulande als sinnvoller erachtet. Und das natürlich jetzt wahrscheinlich sehr holzschnittartig. Aber wo würdet ihr vielleicht auch in Bezug auf so eine revolutionäre Geschichte, die Deutschland und Frankreich durchlaufen hat, wo würdet ihr da vielleicht Unterschiede wahrnehmen, wie gesellschaftliche Umwälzungen vonstatten gehen? Also lässt sich da vielleicht ein bestimmter Modus beobachten, der vielleicht in Frankreich viel mehr die Geschichte prägt, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist?
Also ich würde vielleicht mal anfangen, weil du ja auch gefragt hast, im Zuge der Frage zumindest auch die Frage in den Raum gestellt hast, wie blickt die deutsche Linke da überhaupt drauf? Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das, glaube ich, richtig ist, Frankreich als so ein Sehnsuchtsort unter deutschen Linken zu charakterisieren. Also ich glaube, das ist so, wenn man sich so Diskussionen anschaut, aber auch Debatten, Aber auch wenn man einfach nur mal auf Twitter schaut, dann ist es, denke ich, so, dass Frankreich und soziale Kämpfe in Frankreich sehr oft als so eine Projektionsfläche herhalten, vielleicht auch sogar herhalten müssen für deutsche Linke. Und ich glaube, dass aber gleichzeitig da selten eine tiefergreifende Beschäftigung mit stattfindet, was auch der Grund ist, warum ich das gut finde, dass wir darüber reden. Und ich glaube, dass es oft mehr so ist, einfach so ein ganz stumpfes, die da drüben sind wütender, die da drüben sind von mir aus besser organisiert, sind nicht so die wie die deutschen Schlafschafe. Und ich glaube, dass da eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Warum und Wieso, dass das oft fehlt.
Ja, also ich spreche ja aus Frankreich, ne? Und ich habe auf diesen Grund nicht die deutsche Perspektive, aber ich würde sagen, dass in Frankreich eine große Tradition des Kampfes lebt, also noch, immer noch. Und nicht nur als Idee, sondern auch in der Praxis, ne? Und die Referenz der Französischen Revolution heutzutage prägt noch die sozialen Kämpfen. Das ist auf jeden Fall sicher. Auch wenn man sie als die Wende betrachten, in der die bürgerliche Klasse an die Macht gekommen ist. Also diese Referenz der Französischen Revolution hier hat auch andere Revolutionen oder Revolten stark beeinflusst, das ist auch sicher. Das ist eigentlich lange so gewesen in Frankreich, dass im politischen Feld jede Partei, jede Bewegung seine politische Lieblingsstärke sozusagen der Revolutionszeit wählen musste. Also egal ob links oder rechts, ist diese Referenz sehr, sehr, also ja, sehr wichtig. Und manche Historiker haben sogar betrachtet, dass die wichtigste politische Frage bis zum, also mindestens bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in der Spannung lag zwischen dem Willen, die Revolution zu beenden und dem Versuch, die Revolution weiterzuführen, vielleicht bis zur Emanzipation der arbeitenden Klasse. Also vielleicht ist es eigentlich mehr kompliziert, würde ich sagen, aus einer französischen Perspektive. Vielleicht ist es in Deutschland mehr kompliziert, ohne solch eine Referenz im sozialen Imaginäre, die sozialen Kämpfen als eine revolutionäre Perspektive zu betrachten. Ja.
Ich glaube halt, dass das in Deutschland eigentlich sehr ähnlich ist. Also ich glaube, oder sehr ähnlich ist im Sinne von, ich glaube, dass die Geschichte eine sehr große Rolle spielt für die Frage, wie es heute aussieht. Und ich glaube, während in Frankreich da halt irgendwie so eine positive Referenzmenge existiert, ist es, glaube ich, in Deutschland so, dass die aufgrund der Geschichte sehr stark fehlt. Also natürlich gab es auch in Deutschland fortschrittliche revolutionäre Erhebungen. Also ich komme ja zum Beispiel auch aus Dortmund. Wir begehen gerade jetzt diesen März die Geschichte des Arbeiteraufstands im Ruhrgebiet vom März 1920, was mega wichtige Geschichte ist eigentlich, aber es ist halt im Vergleich mit den vielen anderen geschichtlichen Entwicklungen, die gegen diese Tendenz laufen, ja, fast ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn man sich das mal so anschaut, wir haben dann noch neben der Märzrevolution natürlich sowas wie die Novemberrevolution von 1918. Die hatte natürlich auch einen super starken Impuls von unten. Aber die Novemberrevolution, genauso wie die Märzrevolution in Pott, wurden halt super schnell einerseits von der Reaktion, aber auch andererseits von der Sozialdemokratie eingefangen und dann auch blutig gestoppt. Und dann gibt es natürlich noch die friedliche Revolution, sogenannte friedliche Revolution der DDR. Und die kam zwar von unten, die war aber auch in großen Teilen auf jeden Fall auch, das Ganze war für mich auch als Anarchisten zu sehen, ganz klar antikommunistisch und auch nationalistisch. Und wenn man sich dann praktisch vergegenwärtigt, was auf der anderen Seite, nämlich auf der reaktionären Seite der Gesellschaft existiert an Bewegung, dann wird das ganz, ganz klein, denke ich. Also wenn wir an diese Unterdrückung von Aufständen denken, wie zum Beispiel in den Bauernkriegen, von der 48er Revolution, also Revolution von 1848, 49, über die Unterdrückung von Kämpfen in Mitteldeutschland, in der Weimarer Republik, oder auch des Volksaufstands in der DDR. Und ich glaube, dass wir eine ganz lange Tradition haben in Deutschland von einerseits unterdrückten Revolten, aber eben auch von Veränderungen, die von oben kommt. Also, oder wo die politischen Prozesse rein von oben gelenkt werden. Also wenn man sich so zum Beispiel so etwas anschaut wie die Reichseinigung von 1871, die Machtübergabe der deutschen Eliten an den Nationalsozialismus, oder auch die Befreiung durch die Alliierten, also die zentralen Momente der letzten 150 Jahre in der deutschen Geschichte sind, oder viele dieser Momente waren eben nicht geprägt von einem historischen Faktor der revolutionären Masse, sondern durch Veränderungen, die von oben diktiert wurde. Und ich glaube, deshalb fehlt diese Referenzmenge sehr stark. Und die Referenzmenge, die es geben könnte, die wird auch nicht vernünftig, auf die wird sich auch nur sehr beschränkt bezogen. Also jetzt vor allem Novemberrevolution und Märzrevolution 1920.
Ja, also ich verstehe, was du sagst, aber in Frankreich ist es vielleicht eher so, dass dass die Kämpfe eher von der Basis geführt werden. Und also in Frankreich spielt immer wieder einen brutalen Klassenkampf. Also zum Beispiel seit 1993 gab es sieben Rentenreformen, sieben. Und das ist nur ein Beispiel, aber nur zu sagen, dass es dieses Klassenkampf also bringt auch eine Reaktion. Und also die politische Klasse verteidigt ganz offensichtlich die Interesse der kapitalistischen Klasse seit einer sehr langen Zeit. Und die Rolle der Gewerkschaften dabei ist ziemlich zentral gewesen. Also die Basisgewerkschaften, meine ich. Denn sie haben mindestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die meisten sozialen Kämpfe geführt, also insbesondere die CGT, Confédération Générale du Travail, und bis in den 90er Jahren zumindest die CFDT, die jetzt sich bisschen verändert hat. Aber diese spezifische Besonderheit beobachtet man gerade immer noch beim laufenden Kampf gegen die Rentenreform Macrons. Und es gab schon also diese Frage des Kontrolle der Basis ist auch, also wurde auch bei den Gilets Jaunes, also gelben Westen, zu sehen, denn also die haben versucht, eine andere Art Kämpfe zu bringen, und das war schon ein Scheitern eigentlich. Also diese Beziehung zwischen vielleicht Volkskämpfe und Gewerkschaftenkämpfe kann man eigentlich als eine Diskussion um diese Basiskontrolle betrachten. Also man muss auch wissen, dass in Frankreich viele soziale und politische Kämpfe in einer einheitlichen Weise geführt werden, also durch die Mitarbeit vieler Organisationen, und aber immer durch die Basis. Und ich glaube, dass mit dieser Referenz der Revolution und der anderen Revolution auch, also 1830, 1848, mit der Pariser Kommune, Mai 68, also das alles auch mit dem Front Populaire, diese Fragen, also diese Revolutionen oder Revolten sind immer, also da hat immer die Basis eine richtig große Rolle gespielt.
Also ich glaube, dass, so wie an der das ja auch gesagt hat, ich glaube, dass auch in Deutschland für die Frage, also das, wofür wir jetzt sitzen, wo wir uns hier die Frage stellen, warum ist es so, warum ist es nicht anders in Deutschland, warum ist es vielleicht nicht so wie in Frankreich, ich glaube, dass dafür auch in Deutschland die Frage der Gewerkschaften sehr, sehr entscheidend ist. Und ich glaube, das würde ich in Frankreich auch so beobachten, dass die Gewerkschaften eben auch der zentrale Motor des Klassenkampfs sind und dass sie Und dass sie auch andere Bewegungen dann auch mitprägen. Also das sieht man jetzt, denke ich, auch, und das kann Ander da vielleicht auch nochmal eine Einschätzung zu abgeben. Ich glaube, das sieht man jetzt aber auch mit der Verbindung zum Beispiel vom feministischen Streik und dem Generalstreik der Gewerkschaften, dass die Gewerkschaften aufgrund ihres Agierens einfach auch einen sehr starken Bezugspunkt bilden für andere soziale Bewegungen. Und ich glaube aber, dass sie diese zentrale Rolle im Klassenkampf nur deshalb einnehmen können, weil sie eben kämpferisch sind, weil sie gewissermaßen auch teilweise zumindest auch aus der Basis heraus kontrolliert werden. Und ich glaube, da liegt am Ende der zentrale Unterschied. Ich glaube, die deutschen Gewerkschaften sind eben wesentlich stärker eingefangen und eingehegt, beziehungsweise ihre Führung zumindest durch das Kapital und den Staat. Und diese Frontstellung zwischen Gewerkschaften und Staat und Kapital, die ist einfach nicht in derselben Form vorhanden. Und ich glaube, dass das eben dafür sorgt, dass Kämpfe entweder gar nicht stattfinden oder sehr stark befriedet werden können. Und ich glaube, das hat man jetzt auch in Deutschland auch wieder gesehen heute, ne? So der Erzwingungsstreik der Beschäftigten bei der Post stand im Raum und dann hat die Führung gesagt, wir empfehlen, dass wir einfach einen Kompromiss schließen, der gerade mal nicht mal ein Inflationsausgleich ist. Und ich glaube, das ist letztendlich der zentrale Grund, die Gewerkschaften sind der zentrale Grund für diese ganze Misere auch. Und ich glaube auch, dass ihre Rolle wichtiger ist als die der Historie. Auch wenn beides wichtig ist.
Ja, das könnte auch daran hängen, dass die französische Gewerkschaftsform sich anders als in Deutschland entwickelt hat. Und zwar, dass diese, also die Gewerkschaften und beziehungsweise, also insbesondere die CGT, die jetzt eine der wichtigsten Gewerkschaften ist, wurde, also erst durch Anarchisten und Anarchistinnen gegründet und eben diese klassenkämpferische Perspektive wurde schon am Anfang als zentral genommen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man die Gewerkschaften verstehen wird in also was der französischen Lage betrifft und eben also dieses Einfluss der antikapitalistische der antikapitalistischen Entschuldigung, Idee wurde, also ist immer noch sehr stark bei den Gewerkschaften. Und es ist auch so, dass es einen Teil der Gewerkschaften, die immer noch sehr revolutionär handeln und zum Beispiel, ich habe früher von der CFDT gesprochen. Und diese Gewerkschaft war früher sehr aktiv, sehr fast revolutionär. Und dann ist es, also sie ist jetzt nicht mehr so revolutionär. Und einen Teil dieser CFDT hat sich selbst entwickelt als solidär und also eine andere Gewerkschaft. Und um eine vielleicht mehr revolutionäre Perspektive zu verteidigen. Also diese Referenz des Antikapitalismus ist bei den Gewerkschaften sehr, sehr, sehr stark, ja.
Ich glaube, du hast da eben auch schon den Grund angesprochen, warum das so ist, ne? Also das ist ja nicht vom Himmel gefallen oder so, sondern ich glaube, der Unterschied ist einfach, so eine CGT, die war halt eben, wurde auch gegründet von Anarchistinnen, war ja dann auch, sofern ich richtig informiert bin, auch lange unter eigentlich der Kontrolle auch der kommunistischen Partei, was natürlich ganz andere Kräfte sind als die Kräfte, wenn wir uns unsere ja, ich sag mal, freien Gewerkschaften anschauen. Also jetzt nicht die liberalen Gewerkschaften, schon die der Arbeiterklasse, aber halt die reformistischen Gewerkschaften in Deutschland. Und die waren immer unter dem Einfluss der Sozialdemokratie und das sind sie bis heute. Und natürlich sind sie auch immer noch unter dem Einfluss der SPD. Und die SPD hat halt mittlerweile ja die Sozialdemokratie eigentlich auch hinter sich gelassen, zumindest wenn man von der, wenn man orthodoxe Lesweise der Sozialdemokratie anlegt. Und ich glaube, dann erklärt sich das eben auch eben über die personelle Führung der Gewerkschaften, aber auch über die Rolle, die antikapitalistische Kräfte auch sonst darin spielen. Und ich glaube, das ist halt eben auch nochmal ein Unterschied. Ich meine, du an der, was ist angesprochen, du bist lange Zeit auch bei Solidär aktiv gewesen. Ich kenne sehr, sehr wenige Anarchistinnen, ich kenne auch sehr, sehr wenige sonstige Sozialistinnen, die aktive Gewerkschafterinnen sind. Und wenn dann vielleicht in der Freien Arbeiterinnen-Union, also im Anarcho-Syndikalismus, aber das ist ja doch auch in Deutschland einfach ein sehr starkes Randphänomen. Und gerade auch aktive Arbeit im Betrieb, auch selbst wenn man dann in der FAU ist, ist, glaube ich, ein sehr, sehr sehr, sehr kleines Phänomen. Und das sieht halt dann anders aus. Und dann hast du halt einen sehr starken Aktivismus von der radikalen Linken in den Gewerkschaften, der natürlich auch unabhängig von der Führung Kämpfe in eine bestimmte Richtung beeinflusst. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen und bei beiden Sachen, also der Führung als auch der Arbeit an der Basis, ja, da hapert es in Deutschland. Das gibt es ganz, ganz große und über Jahrzehnte gewachsene Lücken oder
Ja, das
Probleme.
auf jeden Fall. Also da würde ich total zustimmen. Also in Frankreich ist es echt, also bei der Union Communiste Libertaire zum Beispiel, die eine ziemlich wichtige anarchistische Organisation in Frankreich ist, aber auch bei den Trotzkisten und Maoisten ist es so, dass es seit einer sehr langen Zeit einen Willen gibt, bei den Gewerkschaften aktiv zu sein und einen Einfluss zu bringen in Richtung Revolution. Und vielleicht ist es einfacher, weil eben diese Gewerkschaften vielleicht mehr durch die Basis kontrolliert werden. Aber da muss ich trotzdem sagen, dass die CGT schon durch die kommunistische Partei in Frankreich komplett kontrolliert wurde, also früher. Und also jetzt ist es nicht mehr so, das ist gut, aber früher hat es auch das alles ein bisschen komplizierter gemacht, dass die Revolutionäre sich immer mehr konfrontiert haben gegen die Leitung der Gewerkschaften, die durch die kommunistische Partei kontrolliert wurde. Ja.
Also was ich jetzt bei euch raushöre, ist ja auf jeden Fall, und das kann ich auf jeden Fall teilen, dass der Unterschied auf jeden Fall sehr maßgeblich daran zu messen ist, wie sehr eine Basis die Gewerkschaftsarbeit prägt. Ich kann da selber auch so ein kurzes Beispiel nennen. Vor ein paar Tagen am 8. März, da gab es ja auch in einigen Bundesländern in Deutschland gab es ja einen Warnstreik, an denen habe ich auch teilgenommen und hatte mit anderen im Vorfeld mal die Gewerkschaft angeschrieben, um da einen Redebeitrag zu halten. Und das war schon kurios. Die haben erzählt, die hatten zum Beispiel noch nie die hatten noch nie, wurden die angefragt von Leuten außerhalb dieser eigenen Gewerkschaft oder die Leute, die halt für die Organisation des Ganzen zuständig sind, wurden die mal angefragt. Und man hat ja eh bei den Warnstreiks hier den Eindruck, die Leute, die gehen dann doch mehr oder weniger halt hin, um sich in die Streiklisten einzutragen, damit dann halt eben auch das Streikgeld halt ankommt. Aber es passiert halt sehr wenig so von selbst. Und wenn man dann auch innergewerkschaftlich was kritisiert, dann erlebe ich auch selber, dass ganz oft so ein Meckern ist, aber man bringt sich auch selber jetzt wenig ein, ne? Oder man versucht selber vielleicht auch außerhalb der Gewerkschaft irgendwas zu starten und vielleicht auf dem Weg dann auch irgendwie die Gewerkschaft unter Druck zu setzen. Und interessant ist jetzt, das würde mich jetzt vielleicht dann doch nochmal interessieren, weil ich da auch zu wenig drinne stecke, wie sehr das vielleicht aber auch trotzdem so eine Struktur im Allgemeinen auch bedingt. Also ich könnte mich gerne korrigieren. Ich habe es noch so in Erinnerung. Allein von den Zahlen her ist es ja ein krasser Unterschied. In Deutschland sind, glaube ich, allein beim DGB mit den beteiligten Gewerkschaften über 6 Millionen, die da organisiert sind. In Frankreich, soweit ich das in Erinnerung habe, sind es ja, glaube ich, landesweit irgendwie ja nicht mal 2 Millionen, ich glaube 1,7 Millionen. Und ich weiß nicht, ob dieses Konzept der Sozialpartnerschaft oder was ihr immer wieder genannt habt, diese Integration von Gewerkschaften auch in diesen ganzen staatlichen Apparat, ob der in Deutschland vielleicht auch viel ausgeprägter ist als in Frankreich, weswegen man vielleicht auch als Basis deswegen automatisch schon sehr viel aktiver werden muss, weil das halt eben nicht von so einer gewissen Führungsebene so übernommen wird. Liege ich da falsch oder wie schätzt ihr das ein?
Also ich würde sagen, dass das ist schon ein Fall ist. Also dass diese, also auch wenn in Frankreich die Gewerkschaften eine, also auch also die sind auch verantwortlich für die Bevölkerung, für die arbeitende Bevölkerung. Und haben auch diese Rolle, wie in Deutschland, der Diskussion mit dem Staat und Kapital. Und das ist auch schon erkannt. Also das ist nicht so eine Frage, aber trotzdem gibt es eine stärkere Kampfwillen und vielleicht. Vielleicht ist es auch so, dass die Gewerkschaften nicht so im Entscheidungsprozess integriert sind und dass diese dieses Dialog Social, wie man in Frankreich nennt, viel mehr Konflikt bringt. Ja.
Ich glaube, an der, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast eben Dialog sozial gesagt, also so, sozialer Dialog, oder?
Ja, genau.
Ja, ich glaube, genau darin zeigt sich ja auch, was das für eine, wo der Unterschied liegt, oder das ist vielleicht dann symbolisch dafür. Das ist eben in Deutschland, das ist nicht der soziale Dialog, sondern die soziale Partnerschaft. Das ist überhaupt nicht eine Frage, ob man in Kontakt miteinander steht, sondern man ist quasi Bündnispartner. Und ich glaube, das ist, das macht schon einen großen Unterschied aus, auch wenn ich das wichtig, ich finde es das wichtig, dass du betonst, dass es am Ende sind es trotzdem auch Partner in einem Dialog oder sind sie aktuell, sollten sie aber nicht sein. Und ich glaube, das, was Ivan gesagt hat, also, dass es da einen gewissen, dass es dann auch sehr gut finanzierten Apparat teilweise gibt, der das so ein bisschen auch für sich selbst so stemmen kann, ohne dass dann großartig noch irgendjemand involviert ist an der Basis. Ich glaube, das ist einmal wichtig. Ich würde aber auch auf jeden Fall sagen, was man nicht unterschätzen sollte, ist, glaube ich, auch die Heterogenität der französischen Gewerkschaftslandschaft und die Homogenität der Deutschen. Also man hat ja in Deutschland im Prinzip nur drei Arten von Gewerkschaften. Einmal so die gelben Gewerkschaften, vielleicht noch die christlichen, so diese Unternehmer, sehr, sehr unternehmertreuen oder auch von den Unternehmen irgendwie angeführten Gewerkschaften. Dann hat man halt den DGB, also im Prinzip die, die aus der Arbeiterinnenbewegung kommen, aber oder aus der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung kommen, aber mittlerweile halt absolut ja, auf eine Partnerschaft mit dem Staat oder mit dem Kapital getrimmt sind. Und man hat noch den Anarchosyndikalismus. Und ich nehme das so wahr, dass in Frankreich das so ist, dass auch, das mag jetzt vielleicht auch nur eine Vermutung sein, da finde ich auch an der Perspektive spannend, dass auch die Konkurrenz der vielen, vielen verschiedenen Gewerkschaften untereinander auch dazu führt, dass sie vielleicht auch sich so ein bisschen voreinander hertreiben und merken, okay, wir müssen gute Abschlüsse bringen, damit uns die Leute nicht davonlaufen. Das ist beim DGB nun gar nicht so. Der DGB ist ab überall die dominante Kraft, kann man eigentlich sagen.
Ja, das ist, glaube ich, schon wahr. Aber ja, also diese Unterschiede zwischen Gewerkschaften spielt sicher eine Rolle. Aber also vielleicht eher insofern als diese Gewerkschaften nicht nur sich nicht nur als Konkurrent betrachten, sondern auch als also Partnern und also diese Mitarbeit, die ich früher, also von der ich früher gesprochen habe, zwischen den Organisationen existiert, also schon zwischen diesen Gewerkschaften. Also es gibt trotzdem richtig große Unterschiede, also zum Beispiel die CFE-CGC oder die CFTC, die sind ganz deutlich pro Boss und gar nicht so, vielleicht nicht so kämpferisch. Aber dazu gibt es auch, wie gesagt, die CGT und Solidaire und die CFDT, und die drei haben wahrscheinlich auch mit der FSU und andere Gewerkschaften, haben vielleicht sie die eine Art Leitung der bei den Kämpfen, und die Mitarbeit bringt auch eine Position, die vielleicht bisschen komplex ist, aber da gibt es einen Kompromiss, und eben radikalere Gewerkschaften wie Solidär haben auch den Wort dabei, und da bringt die radikale oder die radikalere Ideen vielleicht eine, also es bringt vielleicht viel mehr als diese Einheit in Deutschland.
Um das vielleicht noch mal außerhalb der Gewerkschaften noch mal ein bisschen zuzuspitzen, würde mich eure Meinung dazu interessieren. Wo ja auf jeden Fall auch ein Unterschied besteht, ist ja in den Machtbefugnissen des Präsidenten. Und jetzt würde ich so ein bisschen das Feld der Symbolpolitik betreten und euch fragen, wie sehr das auch Motor ist für die immer wiederkehrenden massenhaften Proteste, also dass der Präsident in Frankreich eben sehr viel größere Machtbefugnisse hat, dass Paris als ein Ort der Macht wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Ausstrahlungskraft hat, als das vielleicht Berlin in Deutschland halt darstellt und insofern auch eine Symbolpolitik, dass man sich eben auch explizit an so einem Ort und an so einer Person abarbeiten kann, vielleicht eben auch solche Kämpfe nochmal beflügelt, wohingegen in Deutschland mit dem immer wieder zitierten Föderalismus mein Eindruck der ist, dass niemand so richtig immer verantwortlich sein möchte. Die Kommunen schieben es dann immer auf den Bund, der Bund schiebt es dann auf die Länder und so ist das dann immer ein Hin und Her. Und dann gibt es natürlich aber auch Teile der radikalen Linken in Deutschland, die auch immer sehr daran interessiert sind, generell Kapitalismuskritik so zu formulieren, dass sie eben nicht so personifiziert stattfindet, dass es ein abstraktes System ist. Also wie sehr ist vielleicht auch so eine Rolle des Präsidenten und ja, diese Machtbefugnisse auf einer Ebene der Symbolpolitik. Vielleicht, wie sehr denkt ihr, beflügelt das auch diese Proteste?
Also die Frage der Zentralität ist in Frankreich auf jeden Fall wichtig. Also wenn es zu Revolutionen beziehungsweise zu revolutionärer Strategie kommt, es wäre vielleicht zu einfach zu glauben, dass die geografische Zentralität von Paris ein Vorteil für die revolutionäre Perspektiven wäre. Insofern als alle Bewegungen, die seit der Französischen Revolution gewonnen haben, haben sich im ganzen Lande abgespielt. Und ich würde sagen, man kann zum Beispiel das Scheitern der Pariser Kommune dazu zuschreiben, dass die Revolution sich kaum außerhalb der Stadt Paris verbreitet hat. Dass jetzt diese Zentralität der Macht eine Rolle im kollektiven Imaginäre trotzdem eine Rolle spielen könnte, da würde ich wahrscheinlich zustimmen. Also symbolisch was die Konfliktualität betrifft mit dem Staat, gibt es auch diese, also die Idee, dass vielleicht die Verkörperung der Macht in der Person des Präsidenten zwar ein wichtiger Element wäre, auch wenn es manchmal dazu führt, dass die ganze Wut der Bevölkerung sich auf ihn fokussiert und nicht auf die kapitalistische Klasse. Und das könnte auch, also das kann auch ein Problem sein. Das könnte sich aber jetzt bei der aktuellen Bewegung verändern, so gegen die Rentenreform. Seit dem Covid sieht man immer deutlicher, wer davon profitiert hat, also von der Krise. Also zum Beispiel Bernard Arnault hat sein Vermögen verdoppelt. Und man sieht wahrscheinlich auch, dass die Kapitalisten für die Klimakrise sehr klar verantwortlich sind. Und das könnte auch eine politische Perspektive eröffnen.
Ich glaube halt, dass. Also, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Fragen. Einmal ist, glaube ich, die Frage, das, was Ander aufgeworfen hat, so schauen die Leute eher auf die politische Klasse oder auf die kapitalistische Klasse? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ich glaube, in Deutschland, dadurch, dass man den Föderalismus hat, glaube ich, steht schon eher im Fokus der Kritik die kapitalistische Klasse, weil es weniger einfach die politische Klasse weniger stark zu greifen ist. Ich glaube, da das, was du aufgeworfen hast, Ivan, das ist auf jeden Fall das würde ich, glaube ich, ähnlich sehen. Also ich würde sagen, genau, es ist so, dass die politische Klasse weniger stark im Fokus steht. Und ich glaube, die andere Frage ist ob die der personifizierten Kapitalismuskritik. Und ich glaube, dass die in Deutschland in der Linken oft als sehr kritisch, sehr kritisch beäugt wird. Und ich meine Wahrnehmung ist, in Frankreich dieser Begriff personifizierte Kapitalismuskritik gar nicht so eine Rolle spielt. Ich glaube, das hat dann eher nochmal andere Gründe. Und das liegt dann zum Beispiel in der Armut an sozialen Kämpfen in Deutschland, an so einer gewissen Arroganz von der Linken gegenüber dem Volk in Anführungszeichen. Und genau das denke ich, sind zwei unterschiedliche Fragen. Also einmal die Frage der personifizierten Kapitalismuskritik und dann die Frage von politischer Klasse versus kapitalistischer Klasse. Das würde ich voneinander auf jeden Fall trennen wollen.
Ja, das ist eine Unterscheidung, die leuchtet mir auf jeden Fall ein. Und genau, ich denke auch, vielleicht nochmal jetzt zum Abschluss, bevor wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen in laufende Kämpfe, jetzt auch abseits des laufenden Kampfs gegen die Rentenreform eingehen, vielleicht noch so abschließend mal dazu auch nochmal auf einer ganz oberen Ebene, nämlich auf der philosophischen Ebene gesprochen, da vielleicht auch nochmal euer Eindruck. Ich hatte letztens von einem der viele Werke französischer Theoretikerinnen auf den US-amerikanischen Markt herausgebracht hat, der hatte sich bemüht um so eine Kennzeichnung, die natürlich sehr oberflächlich ist, aber die ich gar nicht so uninteressant fand. Der hat gemeint, philosophisch betrachtet ist halt Deutschland so Hegel und Frankreich ist halt Nietzsche. Und der hat halt so ein bisschen damit zum Ausdruck bringen wollen, da ist halt immer so eine in Frankreich vielleicht nochmal auch in dem ganzen theoretischen Diskurs, der dann auch immer wieder hier rüber schwappt, immer so eine, da wird halt ganz offen auch mit so einer unbekannten, mit so einer historischen unbekannten Spontanität auch immer gerechnet. Und in Deutschland vielleicht so mit Bezug auf Hegel wird vielleicht auch immer ein bisschen der Punkt gemacht. Man nimmt halt Widersprüche auf, aber wie man ja auch bei Hegel beobachten konnte, ist nun mal auch der große Staatsphilosoph gewesen und hat dann in letzter Konsequenz dann auch immer ein Loblied auf den Staat gemacht, der dann doch irgendwie alles auf eine Art irgendwie einhegt, wo jetzt halt aus seiner Perspektive eine Person wie Nietzsche beispielsweise vielleicht dafür steht, dass da halt so ein anarchischer Geist, der auch viel nochmal auf den Einzelnen abzielt, ja, nochmal ganz anders gegeben ist. Und das, was dann immer mal so an Theorie auch vielleicht überschwappt und dann auch in der radikalen Linken hier in Deutschland diskutiert wird, ich denke, der jetzt vielleicht zuletzt auch neben jetzt den bekannten Theoretikern, die dann eher so einer postmodernen, poststrukturalistischen Richtung zugerechnet werden, war das ja zuletzt wahrscheinlich sowas wie dieses ganze Umfeld, unsichtbares Komitee, dass da nochmal so ein ganz anderer Drive halt drin ist, den man vielleicht aus deutschen theoretischen Texten jetzt gar nicht so kennt. Bin ich damit völlig falsch oder wie schätzt ihr das ein? Ist das totaler Bullshit, den ich erzähle oder wie schätzt ihr das ein?
Ich glaube, dass ich nicht gut genug in Nietzsche und Hegel drin bin, um diese Frage so zufriedenstellend beantworten zu können. Ich glaube aber, heruntergebrochen auf die Frage, ob es da ein unterschiedliches Verhältnis vielleicht gibt zur Frage von Veränderung oder vielleicht unterschiedliches Verhältnis gibt zur Rolle des Staates und zur Rolle der Bevölkerung. Also würde ich vielleicht mal die Frage versuchen runterzubrechen. Ich hoffe, dass damit greife ich jetzt nicht völlig ins Klo. Würde ich schon sagen, dass es da vielleicht Unterschiede gibt. Also da würde ich jetzt an der wirklich nochmal auch bitten, mich gegebenenfalls zu korrigieren. Aber ich schätze das, glaube ich, schon so ein, dass aufgrund auch der Gründe, die wir zum Beispiel auch historisch da aufgeführt haben, dass eben in Deutschland doch der Staat einfach eine große Rolle spielt. Dass der Staat einfach sehr hegemonial ist für ganz viele gesellschaftliche Prozesse und er immer irgendwo mitmischt und er auch sehr versucht, einen sehr starken kulturellen und zivilgesellschaftlichen oder einen Einfluss auf ich sag mal, auf die Zivilgesellschaft zu nehmen. Also es ist nicht einfach nur, der Staat ist in Deutschland einfach sehr stark nicht nur Gewaltverhältnis, sondern er ist eben auch der Organisator von Kultur, der Organisator von Bildung, der Organisator von vielleicht sogar zivilgesellschaftlich oder der Anstupser für zivilgesellschaftliche Politik. Und das macht der Staat sicherlich in Frankreich auch in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube aber in Deutschland ist seine Rolle da stärker. Und das ist zumindest meine These und ich fände es spannend zu hören, was der darüber denkt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich zustimmen würde. Also in Frankreich gibt es ganz deutlich also dieses Einfluss des Staates ist ganz, ganz deutlich, das auf jeden Fall. Und dazu gibt es auch, also das wurde auch durch das Buch La Société du Spectacle gezeigt, dass vielleicht und auch mit Gramsci könnte man sagen, dass die Hegemonie der kapitalistischen Klasse über die Bevölkerung sehr also auch kulturell spielt und gar nicht so ohne eine, also ich weiß nicht, ob ich das ganz gut verstanden habe, aber ich glaube, dass diese kulturelle Kontrolle über die Bevölkerung auch sehr stark ist, so wie in Deutschland, aber vielleicht anders, vielleicht mehr, also eher durch die Werbungsindustrie, durch die kulturellen Industrie. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Hegemonie, diese kulturelle Hegemonie in Frankreich existiert.
Ich meinte das jetzt auch eher, glaube ich, in dem Sinne, nicht, dass ich anzweifeln würde, dass diese Hegemonie auch in Frankreich existiert. Ich glaube, dass sie tatsächlich in eigentlich allen kapitalistischen Staaten so existiert. Ich glaube aber, dass der Zugriff des Staates auf die tiefsten Ebenen der Gesellschaft und also auch auf ihre kulturellen Institutionen und auf ihre kulturellen Befindlichkeiten, dass der in Deutschland doch ausgeprägt ist und dass der Staat vielleicht insgesamt ein stärkeres Netz über die Gesellschaft spannt. Was nicht heißt, dass es dieses Netz in Frankreich nicht gibt, sondern aber vielleicht schon, dass es ein paar mehr Lücken hat, vielleicht.
Ja,
Aber
okay, da verstehe ich das.
das ist nur eine These. Ich finde, ich kann das sehr schwer beantworten. Ich bin kein Frankreich-Kenner, bestimmt nicht.
Ja, also ich weiß trotzdem nicht, ob ich einverstanden bin. Also ich glaube, dass dass der Staat in Frankreich auch durch die Schule, insbesondere durch die Schule, eine sehr große Kontrolle über die Gesellschaft hat. Und er versucht auch diese Kontrolle zu verstärken. Und also gerade in Frankreich gibt es dieses Projekt, einen Dienst für die Jugend zu etablieren, zu entwickeln, nämlich das SNU, Service National Universel. Und da sieht man wirklich den Willen des Staates und der politischen Klasse, die Jugend besser kontrollieren zu können und also eben diese Kontrolle zu verstärken, ja.
Ich würde mal gerne jetzt auf die konkreten Kämpfe eingehen, die es halt eben neben diesen ja schon klar sozialen Kämpfen die da eben noch parallel existieren. Und da würde mich interessieren, wie ihr das einschätzt. Ich habe den Eindruck, dass jetzt diese Klimaschutzbewegung beispielsweise, aber auch zum Beispiel so klar antifaschistische Initiativen, die sind in Deutschland bisweilen sehr viel stärker ausgeprägt. Und zuletzt gibt es jetzt auch, zumindest was eben diese Klimaschutzbewegung angibt, jetzt ja auch die ersten Berührungspunkte, in denen man jetzt zuletzt auch Warnstreiks hier in Deutschland unterstützt hat, was, wie ich finde, ein sehr löblicher Schritt in die richtige Richtung ist. Aber wie könnt ihr euch das erklären oder wie schätzt ihr das ein? Gibt es bestimmte Bereiche, die auch für eine Linke, eine radikale Linke einen wichtigen Stellenwert haben, die in Deutschland dann dahingehend dann doch auch nochmal mehr Zugkraft gewinnen als in Frankreich?
Ich möchte eigentlich an der darauf zuerst antworten lassen, möchte aber kurz, ganz kurz einhaken in der Begrifflichkeit. Und zwar glaube ich, dass ich es falsch finde, das so zu trennen zwischen die Kämpfe um zum Beispiel mehr Lohn oder gegen die Rentenreform oder gegen irgendwelche Steuern. Das sind soziale Kämpfe und die anderen sind dann irgendwas anderes. Ich glaube, dass alle diese Kämpfe im Wortsinn gesellschaftliche Kämpfe sind, sind Kämpfe aus der Gesellschaft heraus. Und das finde ich wichtig zu betrachten. Ich glaube, dass es wichtig ist, das alles als soziale Kämpfe zu klassifizieren und eher nach dem Inhalt dieser sozialen Kämpfe zu gehen, weil ich glaube, sonst findet eine begriffliche Verwirrung statt. Und würde
Ja,
jetzt
völlig
das Wort an Andrea
einverstanden.
übergeben.
Ja, völlig einverstanden. Also da muss man, was Frankreich betrifft, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also es ist wahr, dass Klassenkampf in Frankreich zentral ist. Also genau durch diese Prägung der Gewerkschaften. Also nicht nur bei den linken Parteien, sondern auch bei den Gewerkschaften, ja. Und das hat sich aber mit der Zeit sehr stark verändert, dank dem Auftauchen neuer spezifischen Kämpfen vielleicht, aber die, wie gesagt, trotzdem Teil der Gesellschaft sind und der sozialen Kämpfe sind. Aber auch durch eine Wende bei einigen Gewerkschaften und politischen Organisationen, die vielleicht die Debatte geöffnet haben, zum Beispiel was Feminismus betrifft. So die feministische Bewegung in Frankreich ist sehr alt und die hat sich auch selbst stark entwickelt, unter anderem durch Organisationen wie den Planning Familial. Und es gibt seit einigen Jahren eine starke Konvergenz mit den Gewerkschaften. Auch durch die Entwicklung des Feminismus in Richtung Wirtschaft oder im wirtschaftlichen Bereich, mit einer wirtschaftlichen Analyse, meine ich. Und die Gewerkschaften beschäftigen sich jetzt immer mehr mit dem antipatriarchalen Kampf, sowie mit dem antirassistischen Kampf und der Regularisierung der Flüchtlinge, den ökologischen Kämpfen, wie neulich bei den bei der einheitlichen Kampagne gegen die Megabasin in Sansolin. Also auch wenn diese Debatte um Klassenkampf existiert und manchmal vielleicht eine Hürde gegen die Entwicklung anderen Kampfbereichen darstellt, ist es trotzdem nicht immer so. Und wahrscheinlich gibt es auch einen Unterschied zwischen den älteren und den jüngeren Generationen vielleicht, ja. Also kurz gesagt, kann man, glaube ich, als Revolutionär es betrachten, dass die politischen Bewegungen nie perfekt sind und dass man in diesen trotzdem aktiv werden muss, genau aus diesem Grunde, um diese Bewegungen so viel wie möglich zu kommunistischen, antifaschistischen und antipatriarchalen Perspektiven zu bringen. Und wenn man aus spezifischen Kampfbereiche kommt, wie zum Beispiel aus der Queer-Bewegung, wie ich, muss man, glaube ich, möglichst viel eine Konvergenz mit den traditionellen sozialen Kämpfen suchen. Denn es gibt meiner Meinung nach keine Opposition, also wie Peter das gesagt hat, zwischen Klassenkampf und Identity Policies. Wir Queer sind auch Teil der arbeitenden Klasse und unsere Kämpfe beispielsweise öffnen auch emanzipatorische Perspektiven für unsere Klasse als Ganze. Und auch bei den Rentenreformen bei dem Kampf gegen die Rentenreform, die sich gerade abspielt, gibt es auch eine richtige feministische Perspektive dabei, also bei diesem Kampf. Und diesem Kampf gab es am 7. März einen Streik, und das hat dazu geführt, dass mit dem feministischen Streik diese Bewegung sich verstärkt hat und sich in der Zeit verankert hat. Und also wie gesagt, diese Kämpfe sind nicht zu, also da gibt es nicht einen Konflikt. Also es kann schon einen Konflikt geben, aber gar nicht immer. Und wie gesagt, man muss, glaube ich, als Revolutionär alles machen, alles tun, um die soziale Bewegung so fortschrittlich wie möglich zu beeinflussen, ja.
Ich glaube, dass das, was Ander gesagt hat, in ganz vielen Dingen schon zeigt, wie groß der Unterschied einfach der französischen Linken, von mir aus der französischen Revolutionärin, zu der Situation in Deutschland ist. Also ich glaube, was einerseits von dem Anspruch her, ne, dass es da keine Widersprüche gibt, den Anspruch, den ich total teile, den ich auch total wichtig finde. Ich würde sagen, den Anspruch, der aber dann auch oft in Deutschland vielleicht auch ähnlich gesehen wird, also jetzt gerade so aus so einer sozialrevolutionären Linken, dass dann gesagt wird, okay, hier besteht eigentlich kein Widerspruch, beides ist irgendwie wichtig, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Frankreich eben nicht nur gesagt wird, oder von französischen Revolutionären eben nicht nur gesagt wird, dass es beides wichtig und kein Widerspruch, sondern dass aktiv die Verbindung dessen gesucht wird und die Verbindung auch praktisch umgesetzt wird. Und es ist eben und dass eben dann zum Beispiel das verbindende Element darin die Gewerkschaften sind und dass es eben für Menschen, die aus einer bestimmten Position herausgesprochen haben, zum Beispiel queere Menschen, eben ganz selbstverständlich ist, dass man diesen Kampf um die eigene Emanzipation zum Beispiel auch in den Gewerkschaften führt. Und das ist, würde ich sagen, in Deutschland gar nicht der Fall. Das ist in Deutschland sind diese Kämpfe, aber auch wenn man sagt, das ist an sich kein Widerspruch, heißt das meistens übersetzt eher, wir machen beides. Im besten Fall heißt es, wir machen beides. Ich glaube, oft heißt es auch nur, wir machen eins von beiden. Aber es ist ganz selten, ist da der Anspruch verknüpft mit, wir machen beides ineinander. Und ich glaube, dass daraus resultiert dann eben, dass man in Deutschland eine Gewerkschaftsbewegung hat, in der gibt es einen ganz, ganz schwachen Einfluss von Revolutionären und man hat Bewegungen, die davon, ich würde sagen, nahezu 100% losgekoppelt sind. Also eine Klimabewegung, die davon sehr stark losgekoppelt ist. Man hat eine feministische Bewegung, die in den Gewerkschaften, zwischen Gewerkschaften, das ist zumindest meiner Meinung nach, eigentlich keine Verbindung hat und andersrum auch nicht. Und dasselbe gilt aber auch für eine antifaschistische Bewegung und auch für eine antirassistische Bewegung. Das findet einfach nebeneinander statt und darüber wird sich nicht aufeinander bezogen und es findet auch kein explizit, zumindest ganz gro im großen Teil kein explizit antirassistischer oder queerer Kampf oder ein antifaschistischer Kampf in den Gewerkschaften statt. Und wo es passiert, sind es absolute Ausnahmephänomene. Und ich glaube aber, der Grund dafür ist einerseits, dass, glaube ich, das einfach nicht erkannt wird, dass das notwendig wäre. Aber ich würde sagen, auch da liegt es wieder auch an dem Charakter der deutschen Gewerkschaften. Und in Frankreich ist es, denke ich, so, dass man Gewerkschaften hat, die sind so kämpferisch, die können ein gewisser Anker sein für andere soziale Kämpfe. Sie sind auch so wichtig, dass sie so eine Art Mittelpunkt in der Bewegung als Klasse darstellen, auf die sich dann andere Kämpfe auch beziehen können und die darin dann auch stattfinden können. Aber weil eben die Gewerkschaften so eingehegt sind, eingehegt sind, können die Gewerkschaften diese zentrale Rolle, die sie eigentlich spielen müssten, überhaupt nicht spielen in Deutschland. Und dadurch sind dann eben diese ganzen Kämpfe, können sich auch nicht darauf beziehen oder beziehen sich nicht darauf. Und ich glaube aber, dass das auch eine der zentralen Dinge ist, die überwunden werden müssen in Deutschland, damit die Situation besser wird. Also ich glaube, dass wir uns viel mehr in eine Situation bewegen müssen, wo tatsächlich ein antirassistischer Kampf aktiv auch zum Beispiel in Gewerkschaften geführt wird und wo es ganz selbstverständlich ist, für eine queere Person oder für eine Frau zu sagen, ich kämpfe, natürlich kämpfe ich als Gewerkschafterin. Also warum denn nicht? Und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns dorthin zu entwickeln als Bewegung, dann haben wir viel gewonnen. Dann haben wir ganz, ganz viel gewonnen.
Ich kann euch da absolut beipflichten. Ich musste zuletzt auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn dieses Thema aufgekommen ist. Ja, soziale Kämpfe verbinden, wie das ja ganz oft unter irgendwelchen Aufrufen dann halt steht. Und wenn man dann versucht mal zu schauen, welche Beispiele man sich da vielleicht aus der Gegenwart rauspicken kann, dann gab es dann eigentlich meistens eher so einen popkulturellen Bezug. Dann wurde sich dann irgendwie vielleicht auf so einen Film wie Pride bezogen, wo dann aufgezeigt wurde, schaut mal, es gab mal diesen Minenstreik 84 in England und da gab es irgendwie auch eine Verbindung zur Schwulen- und Lesben-Szene zur damaligen Zeit. Aber man findet halt eben kaum Anknüpfungspunkte irgendwie auf die Gegenwart bezogen und es bleibt dann immer so als eine Floskel halt im Raum stehen. Aber ein bisschen optimistisch gehe ich jetzt trotzdem aus der jetzigen Zeit raus, weil ich habe ja schon erwähnt, ne, es gab jetzt halt eben auch schon dieses offene Bündnis zwischen Fridays for Future und den öffentlichen Personennahverkehr, die da halt schon zusammen an einem Strang gezogen haben, was auf jeden Fall den Bossen auch ziemlich übel aufgestoßen ist, die dann halt gesagt haben, okay, die Gewerkschaften, die verlassen jetzt eigentlich ein klassisches Feld und machen jetzt mehr oder weniger einen politischen Streik daraus. Und ähnliches konnte ich zum Beispiel auch am 8. März beobachten. Also ich arbeite als Erzieher und dort zum Beispiel war der Warnstreik und es war aber auch gleichgesetzt, dass im Anschluss dann ehe die große feministische Demo stattfindet, auf der dann halt ein eigener Gewerkschaftsblock halt vorhanden war und es wurde auch schon aktiv beim Warnstreik für diese Demo beworben. Also ich merke auch, da gibt es schon auch diese Diskussion, da gibt es jetzt auch vielleicht auch zunehmend Verbindungen, aber klar, das ist alles noch total in Kinderschuhen und beileibe nicht zu vergleichen wie in Frankreich.
Ich finde da auch wirklich wichtig, auch nochmal zu betonen, ich war zum Beispiel auch beim sozialen Erziehungsstreik in Dortmund, nicht als Teilnehmer des Streiks, sondern als Beobachter. Und da wurde zum Beispiel, das hatte gar keine Verbindung mit der feministischen Demo. Überhaupt keine. Es gab weder, waren da Leute, die Teil waren von dem Organisationskomitee von der Demo. Die haben auch keine Rede gehalten oder so, weil sie waren ja auch nicht da. Aber es gab auch überhaupt gar keinen Aufruf. Also meine Wahrnehmung war, dass selbst der Gewerkschaftssekretär, der vor Ort war, der hatte mir dann später geschrieben, sag mal, gibt es später noch eine Demo? Und ich glaube, das drückt eigentlich alles aus, was man dazu wissen muss. Ich finde das total begrüßenswert, dass es in Leipzig anders ist. Ich glaube, es bleibt Ausnahme. Wir haben auch teilgenommen an dem Klimastreik zusammen mit Fridays for Future und den Beschäftigten der Bahn. Ich finde auch das sehr begrüßenswert und ich finde trotzdem, dass man auch da sich bewusst werden muss, wie unterschiedlich die Art der Verknüpfung dieser Kämpfe ist, wenn man dann eben nach Frankreich schaut und dass es eben viel mehr noch so ein Ding ist von hier Bewegung X und hier Bewegung Y und jetzt machen wir zusammen eine Demonstration oder von mir aus auch zusammen einen Streik. Und das ist aber, so war meine Wahrnehmung, wie die Dinge eben ein bisschen anders laufen in Frankreich, dass eben nicht gesagt wird, hier ist Bewegung Y, sondern hier ist Bewegung Y, sondern eher zum Beispiel, wir sind Gewerkschafterin und wir vertreten eben auch, oder wir sind Gewerkschaftsmitglieder, wir vertreten auch ökologische Positionen und wir vertreten auch antipatriarchale und antirassistische Haltung. Und wir glauben, dass das, nicht nur wir vertreten diese Haltung, sondern wir glauben auch, dass das als Teil von Gewerkschaftsarbeit gekämpft werden muss, dieser Kampf. Und das ist nun mal noch etwas ganz anderes. Und ich teile deinen Optimismus. Ich glaube, es geht vielerorts auch schon in die richtige Richtung. Aber uns muss, glaube ich, auch schon klar sein, da ist noch ganz, 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 ganz viel Nachholarbeit zu leisten.
Ich würde jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade gehen, weil ich hatte schon angekündigt, ich würde gern am Ende dann doch nochmal auf die laufenden Kämpfe in Frankreich eingehen und würde jetzt noch vorher aber auch gern auf die üblen Seiten des Lebens eingehen, und zwar das, was dann halt eben auch von rechts artikuliert wird. Und man muss ja auch dazu sagen, auch dahingehend ist Frankreich für einige Rechte in Deutschland ein Sehnsuchtsort. Das bezieht sich häufig auch eben auf den theoretischen Input. Also vieles das, was dann wahrscheinlich seit den 60ern, 70er Jahren auch in Deutschland sich da als neue Rechte firmiert, hat natürlich ganz viele Anleihen in Frankreich und bezieht sich auch heute positiv darauf und begrüßt auch bis heute beispielsweise einen offeneren Diskurs, den es da halt gibt, dass halt bestimmte Räume und Diskussionsplattformen vorhanden sind, die in Deutschland wahrscheinlich viel mehr mit einer öffentlichen Empörung oder mit einer Blockade zu rechnen hätten. Und dann sind es natürlich aber eben auch die Wahlerfolge, dass jetzt eben auch ja einen Front National, der jetzt unter einem anderen Namen firmiert, aber halt natürlich halt zuletzt ja auch definitiv die Präsidentschaftskandidatin gestellt hat und erst im Zweier-Duell eben diesen Posten nicht bekommen hat, aber trotzdem eben nach wie vor große Erfolge einsammelt. Wie würdet ihr das sagen? Also was ist von diesem Ist-Zustand der französischen Rechten zu halten? Wie sehr hat das eben auch Einfluss auf französische Zustände, auch bezogen auf eine auf eine Linke bezogen?
Also vielleicht würde ich sagen, dass also es gibt einige Sachen zu besprechen, aber erstens würde ich sagen, die rechtsradikale Parteien und Gruppen sind in Frankreich zwar sehr aktiv, der populistische Teil ist auch sehr stark. Da muss man aber in Betracht ziehen, dass die politische Klasse, egal ob links oder rechts, aber vielleicht besonders links, die arbeitende Klasse immer wieder enttäuscht hat. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass diese ihre traditionell sehr starke sozialen Perspektiven vielleicht vergessen hat, haben, ja. Und vielleicht auch, weil Klassenbewusstsein nicht mehr so stark ist wie früher. Aber ich glaube, das ist in ganz Europa ein Fall. Und ich würde sagen, dass die Rechtsextreme eine Sache sehr gut verstanden haben, dass sie als auf internationalen Ebene eine Mitarbeit oder in Mitarbeit sich entwickeln können. Und vielleicht ist es so, dass in Deutschland die, also vielleicht mit der neuen Rechte in Frankreich oder andere politische Kräfte, also rechtsradikalen politische Kräfte davon also beeinflusst werden. Aber ich würde sagen, dass in Frankreich gibt es auch einen Einfluss aus dem Ausland. Also es gibt sehr starke Beziehungen zwischen zum Beispiel die ja, bei der identitäre Bewegung zwischen Italien und Frankreich, auch zwischen Deutschland und Frankreich, also und auch bei den populistischen Bewegungen, wie man die so nennt, gibt es auch eine sehr starke Mitarbeit, also zwischen Marine Le Pen zum Beispiel und in Italien die Meloni oder ja genau, also oder mit Trump, also es gibt diese Mitarbeit, diese einheitliche Entwicklung in Richtung rechtsextrem. Und ja, da haben sie wahrscheinlich eine sehr gute Methode gefunden.
Mir fällt dazu eigentlich vor allem ein, also ich glaube, ich finde das gut, dass an der das nochmal irgendwie dargestellt hat, wie die Situation in Frankreich ist. Ich glaube, dass es nicht zu bestreiten ist, dass die französische Rechte ziemlich stark ist, und dass trotzdem auch die Klassenkämpfe aus einer progressiven Richtung stark sind. Und ich habe den Eindruck, dass uns jetzt auch als Antifaschistinnen, aber auch als Revolutionärinnen in Deutschland vor allem daraus eine Lehre sein sollte, dass wir weniger mit so essentialistischen Illusionen irgendwie an Zustände in anderen Ländern herangehen, sondern mit vernünftiger Analyse. Und ich glaube, für mich ist da so ein bisschen die Schlussfolgerung einfach, dass dieses Gerede davon, dass die Leute da in Frankreich sind einfach viel rebellischer, die lassen sich das alles nicht so gefallen, nicht so wie die blöden Schlafschafe in Deutschland, dass das einfach ziemlicher Humbug ist und dass es nicht einfach das rebellischere Volk ist, und dann die Deutschen im Kontrast dazu einfach die, die alles mit sich machen lassen, wie das so ja auch oft von teilweise von rechter Seite, aber auch gerne auch von antideutscher Seite so postuliert wird. Und ich glaube, es ist natürlich Quatsch, dass den Franzosen, ich sag mal, der Klassenkampf im Blut liegt und hier alles Mist ist, sondern es gibt halt einfach verschiedene historische und soziale Unterschiede und auch ambivalente Folgen. Und ich finde, was man daraus mitnehmen kann, ist aber, dass auch wenn die Zustände der französischen extremen Rechten stärker sind, dass es eben trotzdem einen sehr starken Klassenkampf gibt und dass es nicht einfach nicht nur so ein Trotzdem ist, sondern auch dass Klassenkampf auch die Antwort ist auf so eine erstarkende Rechte, aber dass auch eine antifaschistische Bewegung oder Antifaschistinnen, die Teil sind von diesem Klassenkampf und nicht einfach nur so eine wabernde Masse drumherum, dass das unser Ziel sein muss, dass das ist, was soziale Kämpfe wirklich verteidigen kann, also Fortschritt in sozialen Kämpfen wirklich verteidigen kann. Und ich denke, dass das uns eine Lehre sein sollte, dass man eben auch bei Bewegungen, die bei einer Gesellschaft, die auch vielerorts reaktionär ist, und bei Bewegungen, die vielerorts reaktionär sind, dass man sich nicht einfach raushält, sagt, oh, das sind eh verloren, lass die mal in Ruhe, sind das nicht alles Nazis und so weiter, dass man davon absieht und dass man stattdessen versucht, in die Gesellschaft, in die Bewegung, auch in die kontroversen Bewegungen, wie zum Beispiel die Gilets Jaunes, dass man da versucht, reinzuwirken, aktiv Widerstand zu leisten und eine revolutionäre Position in diesen Kämpfen und auch in der Gesellschaft zu verankern. Und ich glaube, da hat gerade der deutsche Antifaschismus noch sehr viel zu lernen.
Ja, da muss ich zustimmen. Man sagt in Frankreich, also also in einigen antifaschistischen Bereiche, dass die Gewerkschaften und insbesondere die CGT die größte antifaschistische Organisation ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ja, also man kann das nicht besser äußern. Und ich glaube eben, dass wenn man eine, also dass man, also wenn man sich als antifaschistisch versteht, muss man sich in den sozialen Kämpfen also bei diesen aktiv sein. Und ja, das ist meiner Meinung nach die beste Antwort also zu rechtsextremen Positionen. Und das sieht man ganz deutlich jetzt in Frankreich. Also seit dem Anfang dieser Bewegung gegen die Rentenreform hört man gar nicht mehr die reaktionären Positionen, also auch nicht bei den, also in den Medien oder so. Und das ist ganz, ganz, also immer, das ist mehr deutlich, weil in den letzten Jahren auch mit der Präsidentenwahl in Frankreich, dass es eine sehr reaktionäre Sequenz, insbesondere in den Medien, war. Und da hat man, also auch ich als Militant habe ich das sehr, also sehr schwer gefunden. Ich habe es erlebt als eine schwere Periode, eine schwere Zeit, wo man als Revolutionär keine Perspektive mehr hatte. Und da hörte man nur in den Medien, in den französischen Massenmedien, nur so reaktionäre, sogar faschistische Positionen und Diskurse. Und das war richtig schwer und schwierig zu bekämpfen. Und da muss ich sagen, dass es trotzdem wichtig ist, gegen die gewalttätigen oder gewalttätigsten Gruppen aktiv zu sein. Und zwar nicht nur bei den Gewerkschaften, sondern auch in der Straße und als spezifischer Kampf Antifaschismus zu verteidigen. Das ist schon wichtig trotzdem. Aber das kann man nicht als also nicht als einfache Antwort verstehen für die für, also gegen die reaktionäre Bewegung.
Dann würde ich jetzt mal zum Abschluss eben zum laufenden Generalstreik kommen, der seit 7. März läuft. Die Proteste, die gab es jetzt auch schon seit Anfang des Jahres. Es geht ja letztlich darum, dass die Zeit zum Arbeiten erhöht werden soll auf 64 Jahre. Und ja, ich würde jetzt mal, wir haben ja heute Stand 11. März, auch heute gab es wieder landesweit Demonstrationen. Vielleicht einfach so ins Blaue hinein. Nächste Woche stehen da ja einige wichtige Entscheidungen an. Wo denkt ihr, an welchem Punkt steht man da gerade? Ist es ein historisches Ereignis, wie es teilweise zumindest vom Zahlenverhältnis her häufig benannt wird? Einige sagen ja auch, wenn dieser Kampf verloren wird, dann ist das auch eine historische Niederlage für die Gewerkschaften und wird auch auf Jahre und Jahrzehnten gegebenenfalls auch Einfluss haben auf die Wirkmächtigkeit von Gewerkschaften. Wie seht ihr das? Also ist da jetzt gerade noch ja, eine Möglichkeit, das ganze Unterfangen zu verhindern, oder wie seht ihr gerade den Stand der Dinge?
Also ich glaube, ich bin nicht die richtige Person, um das zu beantworten.
Kannst du vielleicht die Frage vielleicht anders ausdrücken?
Vielleicht ums, vielleicht mache ich es ein bisschen konkreter mit zwei Fragen. An der, wie würdest du das einschätzen? Also ist das jetzt gerade ein historischer Kampf, weil wir jetzt auch gerade viel über Gewerkschaften gesprochen haben, ist das jetzt wirklich vielleicht ein Kampf, wo gesagt werden muss, wenn denen die Gewerkschaften verlieren, dann haben die auch auf Jahre und Jahrzehnten hinweg ein wichtiges Kräftemessen verloren und verlieren damit allgemein an Wirkmächtigkeit, weil dann von den Herrschenden immer wieder gesehen wird oder immer wieder gesagt werden kann, schaut euch das Ereignis an, da waren so viele auf der Straße und trotzdem haben wir unser Vorhaben durchgedrückt. Meinst du, wir sind jetzt eben gerade in so einer historischen Position? Und die zweite Frage wäre, die ist natürlich jetzt sehr groß, aber wie optimistisch bist du, dass diese, ja, euphemistisch als Reform genanntes Unterfangen verhindert werden kann?
Ja, also, dass wir jetzt bei einem historischen Moment sind, das ist ganz sicher. Da ist, also kommt in Frage die, also der repräsentative Charakter der Gewerkschaften, die, wie gesagt, also wie früher gesagt, schon in, also, schon erkannt ist, also durch vielleicht durch das Gesetz, das könnte, also wenn wir als Klasse verlieren würden, könnte diese Lage der Repräsentation durch die Gewerkschaften vielleicht in Frage gestellt werden. Und das wäre meiner Meinung nach eine sehr große Niederlage, nicht nur unserer Gewerkschaften, sondern auch unserer Klasse. Und ich glaube trotzdem, dass man schon eine Hoffnung haben kann, dass diese Reform, diese Rentenreform vielleicht verhindert werden kann, besonders weil die Bewegung jetzt sehr, sehr stark ist. Also das ist schon historisch. Alle Gewerkschaften sind sich einig, was diese Reform betrifft. Und ich glaube, dass es jetzt schon was geben wird. Aber jetzt hat die Regierung auch mit Macron seit vielleicht 7 Jahren gar nicht die Bevölkerung gehört und hat alles gemacht, um sich vielleicht um sich zu isolieren von der Bevölkerung. Und ich glaube jetzt, dass sie, also diese Regierung in einer Lage, in einer Position, die ist, die sie, die sehr, sehr prekär ist und vielleicht gefährlich für sie ist. Und das könnte für uns, für unsere Klasse, eine Art sein, um den Kopf wieder hochzuhalten. Ja, wenn man das so sagen kann.
Okay, dann werden und müssen wir weiterhin auf jeden Fall unseren Blick nach Frankreich richten und das Ganze weiterhin verfolgen. Sicherlich lohnt es sich aber auch genauso auf die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und auch wenn es jetzt Stand heute auch ein erstes Ergebnis bei der Post gibt, auch da wahrscheinlich weiterhin beobachten, wie da weitere Verläufe stattfinden werden, sollte man die auf jeden Fall auch beobachten, kritisch begleiten, intervenieren. Wir wissen jetzt nach dem Gespräch auf jeden Fall, dass die Ausgangslage in Deutschland sicherlich eine deutlich schwierigere ist als in Frankreich für eine revolutionäre Perspektive. Aber trotz alledem, wir hatten es schon angemerkt, es gibt auch einen leichten Optimismus zu verzeichnen, aber es ist natürlich noch sehr viel zu tun. Ich danke euch beiden auf jeden Fall ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch, aus dem ich auf jeden Fall sehr viel schlauer rausgehe und würde euch jetzt einfach am Ende nochmal die Möglichkeit lassen, wenn euch jetzt noch irgendwas wichtig ist, nochmal gesagt zu haben und wir sind noch nicht dazu gekommen, dann sagt gerne noch was dazu.
Peter, vielleicht willst du anfangen?
Ja, dann mache ich. Ja, also erstmal möchte ich mich total für die Einladung hier zum Podcast bedanken und aber auch vor allem auch an der, dass er sich bereit erklärt hat, die Teilnahme zu machen. Ich glaube, dass es ohne ihn nicht möglich gewesen wäre. Ich bin mega dankbar, dass er das, obwohl Deutsch nicht seine Muttersprache ist, so gemacht hat. Und ich finde, dass er das auch ziemlich großartig gemacht hat. Ich bin darüber sehr happy und gerichtet, glaube ich, an all die Leute, die aus Deutschland zuhören, möchte ich, glaube ich, sagen, dass ich mir auch wünsche, dass wir auch als Bewegung nicht nur einfach nach Frankreich schauen, nicht nur auch einfach die Situation analysieren, sondern dass wir auch anfangen, wirklich auch, ja, von mir aus pathetisch so zu kämpfen wie in Frankreich. Und dass wir anfangen, eben auch diese Kämpfe nicht mehr einfach so voneinander zu trennen, sondern die Gemeinsamkeit der Kämpfe sehen als Klassenkämpfe, dass wir aus diesen Zwang der Teilbereichskämpfe ausbrechen und hingehen eher zu einer Bewegung als Klasse, vor allem halt in Betrieb, Bildung und Nachbarschaft. Und dass wir natürlich auch, was den antifaschistischen Kampf angeht, einiges noch dazulernen und in der nächsten rechten Bewegung, auch in dem, was gerade sonst so in der Antifa-Bewegung passiert, jetzt vor allem auch zu den Protesten gegen den Krieg, dass wir da einen besseren Umgang finden, als wir das gemacht haben während der Corona-Pandemie, aber auch während der etlichen Jahre davor. Und ich glaube, dass wir einiges aufzuholen haben, aber dass die Situation noch nicht so verfahren ist, dass man da nicht mehr rauskommt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, da was zu ändern und packen wir es an.
Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war eine große Freude, mit euch ein bisschen zu quatschen. Und also auch Entschuldigung für die vielen Fehler, die ich ganz sicher gemacht habe. Aber ja, dazu wollte ich nur sagen, dass also was uns beschäftigt in Frankreich jetzt gerade mit der Rentenreform, das könnte schon, also auch wenn es wahrscheinlich, also man kann nicht sicher sein, aber vielleicht nicht eine Revolution bringen wird, dass wenn es einen Sieg bringen würde, dann würde es nicht nur ein Sieg für die französische Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse sein, sondern vielleicht auch ein Sieg für die ganze Arbeiterklasse in der Welt, auch weil die Position Frankreichs in der Welt, in dem Imperialismus und das alles so wichtig ist. Und dieses Sieg wäre auch eine Niederlage, eine große Niederlage, nicht nur für die Regierung in Frankreich, sondern für die kapitalistische Klasse, für die imperialistische Klasse. Und das würde ganz sicher auch andere Unruhen mit sich bringen, glaube ich, und zwar in ganzen Welten. Also das ist meine große Hoffnung.